Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht, hier auf Radio Lora München. Was fällt Ihnen bei dem Stichwort jüdische Küche ein? Ich vermute, dass das sehr unterschiedlich ist. Von jüdische Küche? Keine Ahnung. Gibt es nicht ein jüdisches Restaurant in München? Bis zu kompliziert und altbacken, irgendwas mit Trennung von Milch und Fleisch, nur was für sehr religiöse Juden. An Letzteres musste ich zuerst bei dem Thema denken. Aber ich ahnte schon, dass das nicht mal die halbe Wahrheit ist. Im Gespräch mit Professor Gunter Hirschfelder haben sich mir ganz neue Perspektiven eröffnet. Er ist gelernter Historiker und hat seit 2010 eine Professur für vergleichende Kulturwissenschaften an der Universität Regensburg. Einerseits haben mich manche Erkenntnisse verblüfft.
Ich stelle auch noch eine steile These auf. Ich würde sagen, Leberknödelsuppe würde es ohne den jüdischen Matzeball gar nicht geben.
Andererseits bin ich beeindruckt, was ihm unter anderem motiviert, sich mit dem Thema jüdische Küche zu beschäftigen.
Wir möchten über jüdische Kultur sprechen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wir diskutieren sozusagen diesseits der Shoah und versuchen zu erklären, wie jüdische Esskultur funktioniert.
Und wie prägnant und humorvoll er Religionen zusammenfasst.
Paulus hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, was man in den Mund reinsteckt, sondern was den Mund verlässt in Form guter Worte, die dann zu guten Taten führen sollen. Das ist sozusagen das christliche Credo. Das jüdische Credo ist, es steht in der Schrift und wir halten uns einigermaßen daran.
Mein Name ist Mike Große-Hering und ich wünsche Ihnen eine informative und vergnügsame Zeit bei meinem Gespräch mit Herrn Hirschfelder. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, was ihn an den Themen Essen und Kultur interessiert und was Essen neben dem Sattwerden für Menschen bedeutet.
Ja, eine vielschichtige und komplexe Frage. Warum mache ich das? Es gibt auf der einen Seite einen wissenschaftlichen Grund. Essen und Trinken sind für uns in den Kulturwissenschaften Indikatoren, um etwas über Kultur zu erfahren. Essen ist ein soziales Totalphänomen. Alle Menschen in allen Gesellschaften essen täglich oder, naja, bei knapp 1 Milliarde Hungernden auf dieser Welt, fast nicht ganz täglich. Aber grundsätzlich essen wir andauernd im Laufe unseres Lebens über 100.000 Mal. Und über die Art und Weise, wie ich esse, wie ich mir Nahrung beschaffe, wie ich über Essen kommuniziere, erfahre ich eben sehr viel über Kultur, über Gesellschaft. Das ist das, was mich antreibt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist mein Blick auf die Welt eben ein Blick auf die Nahrung. Ich merkte das in meiner Kindheit schon, diese Fixierung aufs Essen. Ich merke das heute bei meinen Reisen. Mich interessieren wahnsinnig stark Restaurants, Supermärkte. Ich schaue, wenn ich irgendwo eingeladen bin, unhöflicherweise den Leuten erst ungefragt in den Kühlschrank und versuche dann auch mich darüber zu unterhalten. Ich schaue anderen in den Einkaufswagen und frage mich, wie man sowas kauft, warum man das kauft und was man damit zu Hause anstellt. Und das tue ich hier zu Hause in Deutschland oder auch im Ausland. Und da ist es eben ganz naheliegend, wenn man nun mal Historiker ist, dass man diesen Forschungsschwerpunkt dann auch wählt. Und das muss ich direkt sagen, das ist auch absolut spannend.
Anlass unseres Interviews sind ja die 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und in dem Rahmen gibt es ein Forschungsprojekt, an dem Sie beteiligt sind. Und so wie ich Sie gerade gehört und erlebt habe, nehme ich mal an, dass Ihnen das Thema jüdisches Essen, jüdische Küche besonders Spaß macht.
Das Thema jüdische Küche fasziniert mich eigentlich schon immer. Und das Thema jüdische Küche hat natürlich einmal einen kulinarischen Schwerpunkt. Und wir haben uns übrigens mit diesem Forschungsprojekt im Rahmen von dem Großprojekt 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland auch beworben, weil es hier Grundkompetenzen gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach eine Gelegenheit ist, kurze Forschungsreisen kreuz und quer durch Europa zu machen und in die Kochtöpfe zu schauen und in die Küchen zu schauen. Und ich war gerade letzte Woche hier noch bei Kölner Freunden zum Cholent-Essen, zum gemeinsamen Schabbat feiern. Und wenn man sich so aufs Essen konzentriert, ist das total spannend zu sehen, woher die Menschen kommen, wie sie damit umgehen, was für Geschichten, für Kindergeschichten damit verbinden. Das ist das eine. Und das zweite, das ist eben, wenn Sie so wollen, eine politische Notwendigkeit. Warum politische Notwendigkeit? Wir haben in Deutschland einigermaßen und in Europa zunehmend ein Antisemitismusproblem. Und wir erreichen ja politisch, kommunikativ, persönlich ganz viele, vor allem jüngere Leute überhaupt nicht mehr. Die sind so voll von Vorurteilen über jüdische Kultur und die sind abgeschreckt, wenn wir mit ihnen über den Holocaust sprechen, über die Vernichtung der jüdischen Kultur und der jüdischen Menschen. Da blockieren die total und sagen, das ist Lüge, das interessiert mich nicht und so weiter. Das kennen Sie, diese Argumente. Und unser Ansatz ist zu sagen, wir brauchen eigentlich mal ein Fundament, bei dem man auch kommunikativ weiterdenken kann und sagen, wir möchten über jüdische Kultur sprechen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wir diskutieren sozusagen diesseits der Shoah und versuchen zu erklären, wie jüdische Esskultur funktioniert, vor dem Hintergrund, um zu zeigen, dass jüdische Menschen genauso essen wie andere Menschen und dass es vor allem wahnsinnig viele Verbindungslinien gibt. Und jetzt kommt das spannende Politische letztlich, einmal zu einer spezifisch deutschen Esskultur. Beide sind ohne gegenseitige Wechselwirkung überhaupt nicht zu erklären. Und das Allerspannendste ist, wenn wir in den vorderasiatischen Raum gehen, in die Levante, nach Israel, nach in die palästinensischen Gebiete, nach in Libanon oder nach Syrien. Und wir screenen hier die Esskultur, dann sehen wir die unglaublich großen Verbindungslinien. Und dann sehen wir nicht nur, dass alle Menschen Brüder sind und Schwestern meinetwegen, die stehen alle in der gleichen Küche und essen da ziemlich ähnlich. Und das ist das Schöne auch bei diesem Thema. Und da sind wir fast schon bei den Resultaten.
Man spricht ja von Küchen, so griechische Küche, italienische Küche, türkische Küche. Und genauso gibt es natürlich eine jüdische Küche. Bei den Erstgenannten habe ich gedacht, das hat ja meistens einen geografischen Bezug, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen verändert hat, weil es zum Glück viele Zugereiste hier gibt und die ihre Küche mitgebracht haben. Und die griechische Küche muss man vielleicht nicht nur in Griechenland inzwischen verorten. Bei der jüdischen Küche hat das auch so begonnen. Beschreiben Sie doch bitte, welche Wurzeln die jüdische Küche hat. Und zwar denke ich jetzt daran, dass es ja auch eine starke religiöse Orientierung gab und teilweise noch gibt. Können Sie da die Basis mal beschreiben, was die Ursprünge sind?
Ja, wir können erstmal kurz zur Gegenwart kommen und dann zu den Ursprüngen kommen. Die jüdische Küche ist weniger stofflich als andere Küche. Sie ist eher theoretisch fundiert. Und die jüdische Küche ist vor allem, wenn wir sie in Deutschland über die letzten Jahrhunderte anschauen und auch in der Gegenwart anschauen, nicht dadurch gekennzeichnet, ob ich Reis oder Nudeln esse oder Schnitzel oder Steak esse, sondern sie ist dadurch gekennzeichnet, dass ich eben der Tora folge, also der, wenn Sie so wollen, der jüdischen Bibel, 5 Büchern Mose. Und hier haben wir sozusagen in dem, was Christen das Alte Testament nennen, eine Grundlage von Essensregeln, Kaschrut-Regeln genannt. Und diese Kaschrut-Regeln, 613 sind es an der Zahl, die bestimmen, was der Mensch essen soll und was er nicht essen darf und definieren das ziemlich genau. Und das war natürlich auch ein entscheidender Punkt im frühen Christentum. Jesus Christus hat sich selber als Jude verstanden und hat die Kaschrut-Regeln eingehalten. Und insofern reichen diese Kaschrut-Regeln weit ins Neue Testament rein. Und um nochmal, obwohl das hier vielleicht für Ihr Radio gar nicht so zentral ist, doch nochmal der Hinweis, dass im frühen Christentum ja es Paulus war, in seinen vielen Briefen, ja, an die Thessaloniker und an die Korinther und so weiter, der immer wieder darauf hingewiesen hat, er möchte das Christentum emanzipieren von der jüdischen Esskultur. Und Paulus hat mal gesagt, es kommt nicht drauf an, was man in den Mund reinsteckt, sondern was den Mund verlässt in Form guter Worte, die dann zu guten Taten führen sollen. Das ist sozusagen das christliche Credo. Das jüdische Credo ist, es steht in der Schrift und wir halten uns einigermaßen daran. Und diese Kaschrut-Gesetze, die heute auch ganz unterschiedlich ausgelegt werden im Übrigen, und das ist von jeher ein Riesenstreitthema. Diese jüdischen Kaschrut-Gesetze haben dazu geführt, dass die jüdische Kultur sich definiert über die Essregeln, aber nicht in so einer stofflichen Form, dass man jetzt genau überlegt irgendwie, was kommt auf den Teller, sondern die Kaschrut-Regeln, ja, sie werden heute in der deutschen Öffentlichkeit immer so interpretiert, dass es um das Schächten geht und was ich essen darf und was ich nicht essen darf. Das ist für die meisten Menschen jüdischen Glaubens gar nicht so wichtig, sondern Kaschrut bedeutet, dass ich im Einklang mit meiner Religion esse und dass ich den Schabbat halte, dass ich am Samstag am Schabbat nicht koche ab Freitagabend, sondern die Speisen aufgewärmt werden und dass dieser Feiertag und Festtag und Gedenktag und Besinnungstag ein Tag der Gemeinschaft ist, der Familie, des Essens in Gemeinschaft und der Gewahrwerdung, was jüdisch sein bedeutet, was das vielleicht auch mit meiner Seele und mit meinem Glauben, mit meinem Leben zu tun hat. Und da ist das Essen zentral. Und im Grunde definiert sich jüdische Gemeinschaft ganz stark eben über diese Gemeinsamkeit dieses wöchentlich wiederkehrenden Schabbats. Und ich würde mal die steile These formulieren, dass jüdische Kultur so große Identifikationsmöglichkeiten bietet und auch global so viele Beharrungskräfte hat, weil sie den großen Komplex des Glaubens täglich erfahrbar macht und lebbar macht, eben durch die Kaschrut-Regeln.
Wenn Sie sagen, den großen Komplex des Glaubens erfahrbar machen, dann muss ich Sie bitten, das etwas konkreter zu beschreiben. Das hört sich sehr abstrakt an, aber ich glaube, Sie meinen es eher praktisch.
Ich meine das praktisch, weil wir natürlich in der jüdischen Religion eine Vorstellung hat, dass es einen Gott gibt, der Gebote gemacht hat, der den Menschen gesagt hat, wie sie leben sollen, der dem Volk Israel eine besondere Aufmerksamkeit widmet. Das ist sein auserwähltes Volk. Und Jüdinnen und Juden leben heute häufig in diesem ganz besonderen Bewusstsein und versuchen sich praktische Lebenshandhaben zu holen. Insofern ist ja, wenn ich es mal etwa mit dem evangelischen Glauben vergleiche, der jüdische Glaube viel alltagspraktischer und ist auch viel diskursiver. Man kann, vielleicht darf man das hier sogar sagen, überspitzt sagen, Katholiken müssen gehorchen, Juden müssen diskutieren. Und müssen alles neu auslegen. Und Sie kennen dieses Vorurteil, was gar kein Vorurteil ist, zwei Juden, drei Meinungen.
Was mir sehr entgegenkommt und was ich sehr sympathisch finde, das Gehorchen, damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren.
Naja, da hat die Menschheit schlechte Erfahrungen gemacht und jeder einzelne Mensch, weil blind gehorchen nicht im Wesen des Menschen liegt, sondern wir müssen uns permanent Meinungen bilden, um überhaupt diese Gesellschaft gestalten zu können. Und dann, ja, wenn wir das haben, können wir uns auch über Religion streiten.
Aber Sie überraschen mich jetzt schon, denn ich habe gedacht, dass wir über Regeln sprechen, so Kaschut-Regeln, was darf gegessen werden, was darf nicht gegessen werden, was darf nicht zusammen gegessen werden. Aber ich verstehe Sie jetzt so, das sind nicht die zentralen Themen in der jüdischen Küche.
Doch, die sind aber so sehr, das ist so ähnlich wie in der islamischen Welt, die sind den meisten Menschen jüdischen Glaubens, wenn sie danach leben wollen, sind die in Fleisch und Blut übergegangen. Jetzt sage ich nochmal was zur Geschichte oder zur Situation der jüdischen Kultur in Deutschland. An anderen europäischen Ländern ist das sehr unterschiedlich. Wir haben in Deutschland eine Größenordnung von wahrscheinlich um die 100.000 Menschen, die sich im weitesten Sinn zum jüdischen Glauben bekennen oder irgendwelchen Gemeinden angehören. Wobei das auch immer dieses Riesenthema ist, auch ein politisches Thema. Wer ist Jude, wer ist nicht Jude? Ich halte es eigentlich mit dem ersten jüdischen Staatspräsidenten Ben-Gurion, der im Mai 1948 den Staat Israel ganz maßgeblich aus der Taufe gehoben hat. Und Ben-Gurion hat mal gesagt, ich würde jeden als einen Juden bezeichnen, ist der Mischugge genug ist, sich selber als Juden zu bezeichnen. Ich denke, wir tun der ganzen Kultur kein Gefallen, wenn wir ständig diskutieren, wer ist Jude und wer ist nicht Jude. Und ich sehe das übrigens auch bei unseren Studierenden in Regensburg. Da gehe ich auch nicht den ganzen Tag hin und sage, bist du jetzt Christ oder bist du nicht Christ? Wie ist das denn genau? Du hast ja schon mal gegen irgendwelche Gebote verstoßen und mich sogar beschummelt. Also bist du jetzt doch kein richtiger Christ und ist du auch richtig Christ? Wie ist das denn so, morgens aufzustehen und zu wissen, dass man Christ ist? Ist das nicht ein komisches Gefühl? Da würden die mich angucken und sagen irgendwie, was sind das für unsinnige Fragen? Aber genauso wird heute natürlich kommunikativ mit jüdischen Minderheiten in Deutschland umgegangen und in Europa. Und wir haben eben von den jüdischen Menschen in Deutschland sehr viele, fast 90%, die kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Die haben die Erfahrung gemacht, dass sie eigentlich nicht direkt unter Lenin, aber spätestens seit Stalin ihren jüdischen Glauben allenfalls im Verborgenen leben konnten. Die haben ihn oft auch ganz vergessen oder zurückgedrängt und sind dann in den Wirren des Postsozialismus nach Deutschland gespült worden als sogenannte Kontingentflüchtlinge oder Kontingentjuden, was übrigens für ein schrecklicher Euphemismus schon wieder. Und dann sollten sie sich auf einmal einer Gruppe zugehörig fühlen, der sie sich lange entfremdet haben. Und viele Menschen, ja, ich habe jetzt vor einiger Zeit mit einer Studentin gesprochen, jüdischen Glaubens an der Uni Regensburg, die erwähnte das mal nebenbei und sagte aber, ich weiß darüber gar nichts. Meine Eltern kommen aus der Ukraine, mein Vater kenne ich kaum und habe ihn schon seit Jahren nicht gesehen. Meine Mutter ist eigentlich auch jüdischen Glaubens, wir haben aber eigentlich nie drüber geredet, geht bei uns im Dorf auch schlecht, ja. Das würde sowieso nur Probleme machen. Ich bin irgendwo als Jüdin geboren, aber ich weiß darüber fast nichts und ich habe keine Anbindung an irgendeine Gesellschaft. Sowas passiert relativ häufig, gerade auch in Osteuropa. Und insofern müssen wir diesen Begriff jüdisch hier ein bisschen allgemein halten. I wish Mr. Williams would come remix a song. It's a rainy day, Monday, and we've only just begun. You could add an old-fashioned love song to these blues. So why don't you come play along? Come on down, Mr. Williams. Won't you please calm down? The Remixing Blues have come to town.
Das war The Remixing Latino Blues by Wellman. Wie immer spiele ich diese Sendung GEMA-freie Musik, die unter Creative Commons lizenziert ist. Wer sich dafür mehr interessiert, dem empfehle ich yamendo.de. Yamendo mit J. Am Ende der Sendung werden alle Titel, Musiker und Lizenzen genannt. Sie hören bei Lora München eine Sendung zum Thema jüdische Küche. Mein Gesprächspartner ist Professor Gunter Hirschfelder. Er lehrt an der Universität Regensburg. Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, warum er sich mit der Thematik Essen und Kultur beschäftigt und warum ihm das Thema jüdische Küche besonders wichtig ist. Zu Anfang des zweiten Teils habe ich ihn gefragt, wie wichtig die Speisevorschriften heutzutage in privaten jüdischen Haushalten sind.
Also wir haben es hier auch wieder ähnlich wie in der islamischen Community. Und ich möchte mal das Beispiel Schwein nehmen. Schwein ist nach jüdischen Vorstellungen Trefe, also nicht zum Verzehr geeignet. Und nach islamischen Vorstellungen ist es eben Haram, also auch nicht essbar. Wenn Sie heute mit jungen Muslima und Moslems sprechen, sagen die, bin ich religiös oft, das interessiert mich nicht besonders, aber Schwein esse ich nicht, das ist ein unreines Tier, das wühlt im Dreck und das isst auch selber Fleisch und Mäuse und auch Kot und so weiter. Das finde ich ekelhaft, ich möchte das nicht essen und ich esse es auch nicht. Und dann gibt's manche, die sagen, wenn ich mal aus Versehen in die Bratwurst beiße, ist das ganz schrecklich. Aber es gibt auch viele, die sagen, naja, wenn es irgendwo drin ist und ich weiß es nicht und jemand will mich nicht gerade dadurch beleidigen, ist das, naja, auch kein besonderes Problem. So ist das bei vielen Jüdinnen und Juden auch. Die haben sozusagen von Anfang an gelernt, wenn sie nicht gerade aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, da ist das ganz oft ganz anders. Aber Juden, die darauf achten, haben das total verinnerlicht, was man isst und was man nicht isst. Und man hat so eine Schweinvermeidungsstrategie, die gar nicht besonders dramatisch ist. Man isst dann auch automatisch keine Tiere, die gejagt sind. Das heißt, ich gehe abends zusammen essen und irgendjemand sagt irgendwie, gejagtes Wildschwein, das möchte ich nicht essen und Ende der Diskussion. Da fragt ja sonst auch keiner. Und das ist bei den Fischen und bei den Muscheln und so weiter auch. Da weiß man eigentlich die paar Dinge, die wichtig sind. Da achtet man einigermaßen drauf. Und diese Frage milchig und fleischig, nach den Kaschrut-Gesetzen ist es ja so, dass Milchige und das Fleischige nicht zusammengehören. Und es gibt hier bei Mose diesen Satz, du sollst das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und insofern achten dann die Leute schon häufig drauf, dass sie zum Beispiel nicht irgendwelche Joghurtsoßen im Fleisch haben oder Fleisch mit Sahne essen und dass das einigermaßen getrennt ist. Das sind die Leute, die, koscher Leid essen, kann man vielleicht sagen. Dann gibt es aber natürlich, und das kann man irgendwann und dann lebt man danach. Und dann gibt es natürlich die Gemeinden, die Menschen, die glatt koscher sind, ja, die Torah eng auslegen. Und dieser Begriff glatt koscher, der kommt ja im Prinzip Kaschrut von Kascher, und Kascher hebräisch bedeutet geeignet oder tauglich. Und daraus wird dann eben dieses Koscher. Und dieses Glattkoscher kommt aus der Fleischbeschau im östlichen Europa, wo man dann gesehen hat, ein Tier wird geschächtet, also rituell geschlachtet, blutet ganz aus, dann zerlegt man es. Und wenn man die Lunge untersucht und die ist ganz glatt, dann ist das Tier eben glattkoscher und folgt den strengen Regeln. Und wenn die Lunge nicht ganz glatt ist, dann ist es halt einfach koscher. Und dann geht es dann für die Leute, die nicht ganz so streng leben. Und die Leute, die glattkoscher leben, die sind in der absoluten Minderzahl. Wir haben in Regensburg, wo ich lehre, ganz wenige Leute. Das war unser alter Rabbi Bloch. Aber ansonsten sind das wenige Leute, die letztlich glattkoscher leben oder es wenig kommunizieren. Und wir haben so in den jüdischen Communities, es ist auch in Deutschland schwer, glattkoscher zu essen. Dann muss man, ja, es gibt wenige Supermärkte und viele fahren dann nach Antwerpen oder nach Straßburg zum Einkaufen. Das ist schon ein größerer Akt, wenn man danach lebt, zumindest wenn man Fleisch essen will. Aber die Leute sind eigentlich in der Unterzahl. Wobei, wir haben europaweit eigentlich ein Revival der Orthodoxie. Und ja, wir sind ja hier eine Sendung, die auch durchaus einen politischen Anspruch hat. Ne? Und wir haben, als ich jetzt die Gemeinden etwa besucht habe in Venedig oder in Budapest oder in Krakau oder vor allem auch in Warschau, dann haben wir eigentlich so eine Bewegung, die von New York ausgeht. Das sind ultraorthodoxe jüdische Erweckungsbewegung, kann man fast sagen. Das sind die sind meistens unter dem Namen Lubowitzer bekannt. Und die versuchen vor allem jüngere Juden zu infiltrieren, so Torah-Schulen einzurichten und wenn man so will, auch jüngere Leute zu radikalisieren. Und dann haben wir junge, orientierungslose Leute, die durchaus auf einmal dem eher radikalen Milieu anhängen und dann eben auf einmal nur noch glatt koscher essen. Man kann sich aber ganz gut behelfen, weil man sozusagen Nahrungsmittel identifizieren kann und sowas wie Barilla-Nudeln und so weiter oder Coca-Cola, die sind immer automatisch koscher und sind unheimlich viele Dinge automatisch koscher, sodass es dann, wenn man Bogen ums Fleisch macht, gar nicht so schwer ist.
Thema Identität, identitätsstiftend, da habe ich mir überlegt, inwieweit dient das Essen auch zu diesem Zweck? Inwieweit kann Essen und Regeln, wie man isst und was man isst, auch eine Gemeinschaft zusammenhalten, auch eine jüdische Gemeinschaft zusammenhalten, die vielleicht in der Diaspora in der Welt verstreut ist und doch versucht, ihre Identität zu halten? Kann das ein Mittel sein, sowas zu fördern?
Das ist immer ein Mittel, sowas zu fördern in fast jeder Kultur. Die Tischgemeinschaft ist die älteste Gemeinschaft überhaupt, wenn man so will. Sozialleben hat sich eigentlich auch seit der Erfindung des Feuers vor 300.000 Jahren um die Feuerstelle, später um den Tisch gruppiert. Auch das sinnbildhafte letzte Abendmahl um Jesus Christus herum ist ja letztlich eine Stilikone für europäisch-christliches Leben 2000 Jahre lang. Und auch darüber hinaus stiftet Essen Gemeinschaft und stellt Identität her. Das sehen wir bei uns an jeder deutschen Uni eigentlich oder da, wo junge Menschen zusammenkommen. Die definieren sich heute über ihre Ernährung, sie kommunizieren über ihre Ernährung. Und wenn ich heute neu in eine Uni kommen will und ich will mich sozial verorten und möchte Menschen kennenlernen, dann sollte ich nicht, wenn ich das in Bayern tue, irgendwie in den Fachschaftsraum gehen und als erstes sagen, dass ich jeden Tag Schnitzel esse, wenn ich weiter Akzeptanz haben will, sondern dann lande ich irgendwann bei einer kritischen Sichtweise auf die Welt, auf die Welternährung und ich diskutiere über Fleisch und kann vielleicht kommunizieren, ich esse das gelegentlich, aber ich lasse es immer mehr bleiben und Tierwohl und Weltgerechtigkeit und so weiter. Nur so werde ich Teil von Gemeinschaft. Das sehen Sie auch im Fußballstadion, wo Menschen unterschiedlichster Herkunft sich vergemeinschaften, indem sie entweder in der VIP-Lounge sitzen und da vereinzelt ihren Luxusmist machen oder indem sie zum Fußvolk gehören, in der Stadionmasse sind und dann Bier und Bratwurst und solche Dinge konsumieren, um darüber Gemeinschaft herzustellen und sich zugehörig zu fühlen. Das sehen wir in unseren Studien zu migrantischen Gruppen aus dem arabischen Raum, die oft wo junge Leute oft in Syrien, im Irak recht pragmatisch gegessen haben und hier dann aber in Gemeinschaft essen und in Geschäfte gehen, die ihnen genau diese Heimatspeise auch bieten und die ganz stark versuchen, Einsamkeit über Gemeinschaft im Essen und Identitätsverlust über Gemeinschaft im Essen und symbolisches Essen herzustellen. Und so ist es eben bei jüdischen Gemeinschaften auch ganz stark. Man hat in der jüdischen Community immer ein Thema mit dem Essen, mit der Essensbeschaffung. Man hat aber im Unterschied zu den gerade genannten Kulturen einen verbindlichen gemeinsamen Esstermin, eben den Schabbat und die hohen Festtage. Und das ist in der Tat in ganz, ganz hohem Maße identitätsstiftend, weil ich ja so ein Schabbatessen nicht habe, dass ich à la carte bestelle, auch wenn ich ins Restaurant gehe. Viele Restaurants bieten auch Schabbattische an, sondern indem ich eben auch das Gleiche dann esse. Nämlich zum Beispiel, wenn ich aschkenasischer Jude bin, diese Cholent-Eintöpfe oder sowas.
Ich habe ursprünglich angenommen, dass dieses Thema Regeln, Essensregeln in der jüdischen Kultur was Besonderes sind, eine Ausnahme sind. Aber so wie Sie das jetzt beschreiben, sehe ich, dass es das in allen Kulturen gibt und dass das nichts Spezifisches ist. Da hat jede Kultur halt ihre eigenen Regeln, aber jeder hat eben Regeln. Wo Sie das jetzt so erzählen, ist mir nämlich aufgefallen, dass wenn ich im Ausland bin, speziell auch in Nepal zum Beispiel, im asiatischen Ausland, dass ich da immer ganz gerne Deutsche auch in den German Bakeries treffe, die da alle endlich mal wieder Brot essen und ich nämlich auch. Und unter dem Gesichtspunkt fällt mir das jetzt wieder auf, wo Sie das beschreiben.
Ja, wobei das in der jüdischen Kultur nochmal insofern anders ist, als dass es dann eben doch deutlich verbindlicher ist. Und ich glaube auch, die jüdische Kultur hat durch ihre, ja, wir müssen ja schauen, es gibt ja nicht die Juden, die irgendwie eine spezielle Genetik haben oder so, sondern die jüdische Kultur ist, wie wir sie heute in Europa und global haben, ist sehr stark doch ein Ergebnis der Shoah, des Holocaust. Wenn man so will, das hat Menschen auch zusammenfinden lassen. Was meine ich damit? Jüdische Kultur macht sich eigentlich im 19. oder im 18. Jahrhundert schon auf dem Weg in die Emanzipation. Und wir haben gerade in Mitteleuropa im deutschen Sprachraum sehr viele jüdische Familien, die haben aus praktischen Erwägungen den Wechsel zum Christentum vollzogen und haben sich dann aus der jüdischen Kultur herausentwickelt sozusagen. Das sind prominente Vertreter wie etwa Heinrich Heine oder Karl Marx, viele andere auch, die ihre jüdischen Wurzeln versucht haben abzustreifen, manchmal auch wieder zurückgekommen sind und so weiter. Das wurde auch theoretisch unterfüttert durch die Haskala, also eine große jüdische Emanzipationsbewegung. Und als wir dann 1933 in Deutschland die Nürnberger Gesetze haben und den Beginn der Judenverfolgung, da haben ja viele junge Menschen gerade in den Großstädten überhaupt erst erfahren, dass sie jüdische Großeltern oder auch Eltern haben. Das ist auch wieder so ähnlich wie heute, wenn ich unsere Studierenden, egal ob es früher in Bonn war oder jetzt in Regensburg, frage, welche Konfession denn die Großeltern haben, dann weiß die Hälfte das gar nicht genau. Ja, das interessiert die auch gar nicht. Wir haben auch schon Leute gehabt, die wissen noch nicht mal selber, ob sie genau getauft sind oder nicht, weil es für sie einfach heute keine Rolle spielt. Das ist ja auch das demokratische Recht. Aber ein spannendes Thema ist es eben auch. Und so ist es bei der jüdischen Kultur auch. Und letztlich hat Hitler viele Menschen, die wenig religiös waren und daran auch kein Interesse hatten, weil sie andere Interessen hatten und andere Lebensschwerpunkte hat, sozusagen wieder zu Juden gemacht, die es schon vergessen hatten. Und das führt dazu, dass in der jüdischen Kultur global heute ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden ist als Ergebnis dieser Verfolgungsgeschichte. Und es gibt schon in Israel irgendwie eher ein Wir-Gefühl und ein Miteinander und das Bewusstsein, eng zusammenzustehen in einer besonderen Bedrohungssituation. Das kann man schon sicherlich sagen. Und da spielt das Essen eben auch eine ganz große Rolle, weil man, wenn man in Israel unterwegs ist, eben nicht Gefahr läuft, an jeder Ecke was zu essen, was dann vielleicht Trefe ist.
Als Sie den Begriff Emanzipation vorhin erwähnt haben, da möchte ich mal eine steile These aufstellen. Wenn ich, und zwar zum Thema Rollen, zum Thema Frau, Mann, Hausfrau, wer kümmert sich um was? Die steile These ist, durch so ein aufwendiges System mit zwei Küchen, fleischig und milchig, die Zubereitung der Speisen, wird die Frau in ihre Rolle, das ist jetzt so eine soziologische Aspekt, in ihre Rolle, Frau, Hausfrau sein zu müssen, um diese Regeln einhalten zu können, gedrängt und tut sich sehr schwer, da auszubrechen. Was sagen Sie dazu?
Ja, das betrifft vor allem die Orthodoxie und die Ultraorthodoxie. Und als Lesetipp und Wunsch zu Weihnachten, gerade für jüngere Hörerinnen und Hörer, also jung ist für mich unter 35, ja, oder unter 40, ich bin schon ein bisschen älter, wäre das sicherlich das Buch, was jetzt auch schon 4-5 Jahre alt ist, von Deborah Feldmann, Unorthodox. Deborah Feldmann ist in Williamsburg in den USA geboren, ist heute noch eine junge Frau, die inzwischen in Berlin lebt, und die ist in dieser ultraorthodoxen Gemeinschaft der Satmarer Juden geboren und beschreibt sozusagen ihre Jugend, ihre Kindheit, ihre Sozialisation und ihren Ausbruch auch dieser Gemeinschaft auch. Die Satmarer sind übrigens deshalb so ultraorthodox und so streng, weil Satmar ist die Gegend im Nordwesten Rumäniens. Das ist Maramuresch, das ist, glaube ich, halt die Region heute. Und die haben als Reflex auf das Überleben des Holocaust gesagt, Gott hat uns gestraft, weil wir nicht ernst genommen haben. Wir sind ihm von der Fahne gegangen sozusagen, und wir müssen jetzt wieder zurück. Und da hat sich eine ganze Bewegung radikalisiert und lebt in einer fast schon absurden Ultraorthodoxie, eben schwerpunktmäßig in Williamsburg, in Brooklyn, in New York. Und Deborah Feldmann hat diesen Prozess geschrieben, und sie hat eben auch beschrieben, wie sehr man auch im New York der 2000er Jahre, und da spielt es ja, gedrängt wird als junge Frau in eine Rolle von einer Frau, die kochen muss und Kinder bekommen muss und Regeln befolgen muss und nicht danach fragen soll. In dieser ultraorthodoxen Szene würde ich Ihnen völlig recht geben. Und wenn Sie heute in die ultraorthodoxen Viertel nach Jerusalem fahren, in Israel, nach Mea Sharim, das ist so der Hotspot der Ultraorthodoxie, da sehen Sie ja fast alle Stereotype bedient, große Familien, junge Frauen mit ganz vielen Kindern, leben unter ökonomisch schwierigen Bedingungen. Die Männer haben viele Freiheiten, die Frauen haben gar keine Freiheiten. Und das ist natürlich, wenn Sie es soziologisch betrachten oder wenn ich es irgendwie als jemand betrachte, der ein Interesse an Demokratie hat, dann würde ich sagen, das sind Bewegungen, die mich betrüben. Ja, weil da werden Frauen ausgeschlossen von Bildung. Männer schließen sich da übrigens auch freiwillig von Bildung aus. Kinder werden ihrer Chancen beraubt, selber mal entscheiden zu können, wie oder wo sie leben können. Ja, natürlich. Aber auch hier wieder der Vergleich. Also erstmal für die Mehrzahl der Jüdinnen und Juden in Deutschland spielen diese Dinge gar keine Rolle. Da ist die jüdische Kultur genauso oder noch pragmatischer als die christliche oder die nicht christliche Kultur in Deutschland. Und insofern sind die Unterschiede dann doch wieder nicht so groß. Aber wir haben eben auch viele Leute, die haben ein positives Verhältnis zu klaren Rollenbildern doch auch. Übrigens im konservativen Teil der deutschen Gesellschaft. Nicht alle Frauen, die zu Hause mehr kochen und eine andere Aufgabenverteilung haben, tun das unfreiwillig. Viele tun das auch freiwillig, und das ist auch ihr gutes Recht, ja. Is there an outer space? Give mom a break, for goodness sake. I'm gonna give much more than I take. I'm not defined by what I buy, but what's inside my heart and my mind. I'm not defined by what I can buy, but what's inside my big heart and mind. Not much we need, say goodbye to greed. Life is in great peril and it's time to take. The birds and the bees, trees upon the land and the fish in the sea. No need for all those goods and plastic packaging. The earth is sort of blue 'cause she wants to be green. The SUV sucks up too much energy. Imagine travel that's petroleum free. Water that's clean and air that we can all breathe. The solar panels on our roofs and our streets. No offshore oil, the oceans more. The future of our world is up to you and to me. The keepers of the flowers and the birds and the bees. Trees upon the mountain and the fish in the sea. Meaningless consumption just pollutes everything. The earth is so blue 'cause she wants to be green.
Das war Human Race bei Texas Radio Fish. Sie hören Radio Lora München. Das Thema dieser Sendung ist die jüdische Küche. Mit Professor Gunter Hirschfelder von der Universität Regensburg spreche ich dazu über verschiedene Aspekte. Ein Thema war die Bedeutung der jüdischen Speisevorschriften im Leben heutiger jüdischer Menschen. Im Folgenden habe ich ihn gefragt, wie sich jüdische und nichtjüdische Küchen gegenseitig beeinflusst haben.
Es gibt sehr viele Beispiele, wie jüdische Küche und nichtjüdische Küche sich verschränkt haben im Laufe der Zeit. Wir haben gerade mit dem Kompetenzzentrum für Ernährung in Bayern einen Kooperationsvertrag geschlossen und gehen den für Bayern im Rahmen einer Dissertation mal genauer nach für die letzten 200 Jahre, vor allem in der Oberpfalz, in Amberg und in Westmittelfranken, wo wir das eben hier etwas für den Raum Fürth untersuchen. Da sind wir noch dran. Europaweit gibt es natürlich ganz viele Beispiele. Und wir haben sowas wie den Bagel oder den Donut. Wir haben natürlich auch Dinge wie das Pastrami-Sandwich, was natürlich auch aus dieser spezifischen New Yorker koscheren Küche kommt. Und wir haben wunderbare Sachen wie die Tomate zum Beispiel, weil die Tomate, die aus Südamerika kommt, mit den Conquistadoren eben auf die Iberische Halbinsel gekommen ist. Und als die jüdischen Menschen dann von der Iberischen Halbinsel vertrieben worden sind, haben sie unter anderem die Tomate mit nach Italien gebracht. Und da hat die Tomate gut großen Erfolg gehabt, weil sie da einfach gut wächst und gedeiht und eine Reihe von sensorischen Vorteilen hat. Und so haben wir viele Beispiele der Verschränkung, des Übergangs. Das geht bis zum modernen Hummus oder bis zur Frage, warum wir so viele Brotsorten in Deutschland haben. Da spielt ja auch die Technik des schnellen Brotes, des ungesäuerten Brotes, des Matzebrotes eine Rolle. Und wir könnten den Gedanken weiterspinnen bis stundenlang. Wenn wir etwa die Fleischkultur in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass ja in Teilen Deutschlands, vor allem im deutschen Südwesten entlang des Mains oder auch eben in Franken wiederum, sehr viele jüdische Schlachter waren, die koscher geschlachtet haben und damit sozusagen eine Folie für den frühen Viehhandel, für den professionellen Umgang mit Tier und Fleisch und auch für verschiedene Zerlegetechniken geführt haben, sodass man gar nicht sagen kann, da sind zwei, drei Gerichte wie der gefilte Fisch, die sind dann als Aspikgericht irgendwie bei uns gelandet. Ich würde sagen, jüdische Küche und nicht jüdische Küche in Europa sind eng verschränkt. Sie haben sich gegenseitig eng beeinflusst und vor allem ist die europäische Küche, wie wir sie heute haben, in ihrer Vielfalt und in ihren Möglichkeiten, die sie hat, ohne eine starke jüdische Küche überhaupt nicht denkbar, weil als letzter Punkt die Träger der jüdischen Kultur ja in besonderem Maße mobil gewesen sind, wie es sie es heute auch sind. Und wenn sie eine Stadt haben wie Karlsbad oder Marienbad im böhmischen Bäderdreieck, gerade eben zum Weltkulturerbe gekürt, dann sind das die Orte, wo im 19. und frühen 20. Jahrhundert jüdische Menschen aus Osteuropa sich mit Kaufleuten aus dem Rest der Welt und ihren Verwandten von ich weiß nicht woher getroffen haben, um den Sommer zu verbringen, um sich kulinarisch auszutauschen und ihre Kinder zu verheiraten, um Kinder glücklich oder unglücklich zu machen und um Geschäfte zu machen. Also all das zusammen will heißen, eine kommunikative Küche ist ohne ihre jüdischen Wurzeln und Elemente überhaupt nicht denkbar.
Ich habe Sie kurz nach Ihrem Forschungsprojekt gefragt, aber Sie haben ja wenig dazu erzählt, was denn Ziele sind, wie Sie vorgehen und welchen Stand das aktuell hat.
Unser Forschungsprojekt hat im Augenblick den Namen Jewish Food Guide. Wir streiten jetzt gerade darüber, wie das Ding tatsächlich heißen soll. Wir sind im Verlag Hendrich und Hendrich in Leipzig, der einzige eigentlich Verlag ist, der jüdische Kultur exklusiv und professionell und auf hohem Niveau behandelt. Insofern sind wir sehr froh, hier mit Nora Pesta eine perfekte Verlegerin auch zu haben. Wir machen ein Projekt, bei dem wir auf der einen Seite einen Food Guide haben über jüdisches Essen in Europa als Guide, als Handbuch, als Reisebuch, aber eigentlich faktisch eher als Lesebuch. Coffee Table Book nennt man sowas heute im Verlagssprech. Und wir wollen damit natürlich auch Menschen erreichen. Wir versuchen aber auch parallel netzbasiert Informationen zur Verfügung zu stellen über unsere Inhalte. Wir haben gerade für die Bundeszentrale für politische Bildung in diesem Heft eben über jüdische Kultur in Deutschland auch den Beitrag über jüdische Esskultur geschrieben. Warum machen wir das? Warum ein Foodguide über jüdische Esskultur? Einmal, weil es spannend ist, zweitens, weil es lecker ist, drittens, weil man bei der Recherche ganz gut rumkommt und das wahnsinnig viel Spaß macht. Viertens aber, weil wir sehr viele Menschen haben, die jüdische Kultur sehr stereotyp betrachten, skandalisiert betrachten, die ein großes Interesse haben, ein fast voyeuristisches und makabres Interesse an dem Thema Holocaust. Und wir vergessen in unserer Auseinandersetzung mit jüdischer Kultur häufig, dass es auch eine jüdische Kultur gibt, die normal ist, die sich diesseits des Holocaust abspielt. Und die wollen wir erklären und wollen wir aufzeigen. Und das ist der eine Grund. Der zweite Grund, sich mit jüdischer Esskultur in der Gegenwart zu beschäftigen, ist sozusagen ein natürliches Forschendeninteresse, weil wir darüber fast nichts haben. Und auch hier gilt wieder, über die jüdische Esskultur kann ich ganz viele Dinge erfahren und wissen. Und wenn ich zwei oder drei Beispiele bringen darf, dann könnte man zum Beispiel die jüdischen Gemeinden in Frankreich sich anschauen. Traditionell eigentlich eher aschkenasisch, also osteuropäisch orientiert, klein, infiltriert eigentlich aus dem Elsass, aus das Elsass noch deutsch war. Und Elsass hatte eine große jüdische Bevölkerungsgruppe. Und da hatten wir dann große jüdische Gemeinden etwa in Lyon oder in Paris. Seitdem Frankreich kolonial tätig gewesen ist im Norden Afrikas, hat man ja versucht, die dortigen jüdischen großen Gruppierungen, die es in Marokko, Algerien und Tunesien gab, sozusagen als Spaltmittel in der nordafrikanischen islamischen Gesellschaft zu benutzen und hat ihnen früh Bürgerrechte verliehen. Und hat ihnen dann die Möglichkeit gegeben, nach dem Ende der Kolonialherrschaft nach Frankreich überzusiedeln, was viele gerne gemacht haben, weil die Lebensumstände in diesen kriegszerstörten Ländern wie Algerien ganz, ganz schwierig waren und weil sie eben auch dann französische Pässe hatten. Und so haben wir in Frankreich etwa in Marseille eine Größenordnung von 60.000 bis 70.000 Jüdinnen und Juden, die aber eher nach der orientalisch-spanischen Art leben, also sephardische Juden sind, mit unserem Bild von osteuropäischen Juden überhaupt nichts zu tun haben. Da haben wir dann Essgewohnheiten, die sind eben sehr stark orientalisch orientiert und wir finden kaum einen Unterschied zur Küche der Insel Djerba in Tunesien oder zur Küche von Algier. Es sind ganz interessante Verschränkungen. Und wenn Sie in koschere oder glattkoschere Restaurants gehen in Marseille, dann sehen Sie sehr oft die jüdische Community, die fast nordafrikanisch anmutet und gerne zusammen isst, gerne unter sich bleibt, gerne auch Endogamie betreibt, also untereinander heiratet. Aber das empfinde ich als sehr liberal und sehr von der Atmosphäre auf der Grenzlinie, ja, so in der Schnittmenge zwischen Israel, Frankreich und Nordafrika ganz stark. Wenn man dann nach Lyon hochgeht, dann haben wir so einen Typus von jüdischer Esskultur, die damit sehr wenig zu tun hat, weil da überwiegend Menschen jüdischen Glaubens leben, die sozusagen in der Tradition der République française leben, die sich von diesen Dingen emanzipieren wollen, die aber natürlich ihre kulturellen und religiösen Wurzeln nicht verlieren wollen. Und es gibt unter den jüdischen Restaurants und koscheren Restaurants in Marseille überhaupt keins, was meine Stereotype bedient, weil es in der Regel Steakhouses sind, ja, wo exzellenter Wein da ist, manchmal auch aus Israel, exzellentes Fleisch da ist, da wird gegrillt, aber mit diesen mit dieser Schläfenlockenkultur hat da niemand was am Hut. Das ist frei von Stereotypen, insofern touristisch nicht interessant, außer man setzt sich zu den Leuten dazu und spricht mit ihnen. Das ist immer das Allerspannendste. Und wenn ich noch ein letztes Beispiel sagen darf, ich sag's einfach, weil es so spannend ist, nehmen wir Polen als Beispiel. Wir können auch zu Deutschland dann kommen. Nehmen wir Polen als Beispiel. In Polen gab es zu Beginn des Zweiten Weltkrieges ungefähr 3 Millionen Menschen jüdischen Glaubens. Es gibt heute in Polen unter 10.000 Menschen jüdischen Glaubens. Haben Sie eine Stadt wie Krakau, die eigentlich ein Schwerpunkt jüdischen Glaubens war, vor allem der Stadtteil Kasimirs eigentlich als Nukleus osteuropäischen Judentums über Jahrhunderte. Dann haben Sie heute noch ein Viertel, was touristisch inszeniert wird. An jeder Ecke haben Sie irgendwie Restaurants mit vermeintlich jüdischen Bildern, mit Klezmermusik, die aufdringlich ist, mit Bildern von Leuten mit Kippa und Schläfenlocken und alle Stereotype werden bedient. Es gibt auch eine große Synagoge, die ein Museum ist, aber es gibt keine Juden dort. Es gibt allerdings jüdische Reisegruppen aus den USA und aus Israel, die die Stätten ihrer Vorfahren besuchen, die aber pragmatisch essen und trinken. Im Hotel Rubinstein mit Burger und Steak und normal amerikanisch, aber eben Leute, die auf eine Art Heimattourismus sind, der sehr schmerzlich ist für die Leute in der Regel, weil aus diesen Familien ja kaum jemand überlebt hat. Also eine museale Inszenierung an der Grenzlinie zwischen Disneyland und peinlich, aber mit einem legitimen Anspruch dort zu sein, weil wir eben interessierte Reisende aus Westeuropa haben. Für die ist es auch eine Gelegenheit, Dinge kennenzulernen. Und es gibt viele Reisende eben aus den USA und aus Israel vor allem, die von dort aus dann ins nahe Auschwitz fahren und die Gedenkstätten besichtigen und die auch natürlich nicht voyeuristisch sind, sondern ein legitimes Interesse haben an ihren Biografien, an ihren Leidensbiografien. Eine bizarre Lage. Und wenn Sie dann rüber nach Warschau fahren, da haben Sie eine Stadt, die natürlich, und Isaac Bechewitz-Singer hat es in seinem literarischen Werk, für das er 1977 den Literaturnobelpreis bekommen hat, und lesen Sie gerne meine Lieblingsbücher wie Die Familie Moschkat oder Das Landgut oder Mosche Kalb oder sowas, ja, da haben Sie das pralle jüdische Alltagsleben am Vorabend des Holocaust in seiner ganzen Verrücktheit und Facettenhaftigkeit und mit diesen ganzen Biografien. Das ist wie Thomas Mann, nur viel cooler, wenn man so will. Da haben sie überhaupt keine jüdische traditionelle Kultur, weil es die nicht mehr gibt, aber und keine touristischen Inszenierungen. Aber wir haben das große neue jüdische Polin-Museum, was auch ein Magnet ist für weltweites Interesse an der jüdischen Kultur. Und wir haben dann letztlich zwei oder drei koschere und glatt koschere Restaurants, die aber nicht für Touristen gedacht sind, sondern für Leute auf der Durchreise, die auf dem Weg zum Flughafen sind und glatt koscher essen wollen, unter sich sein wollen. Und das Tolle hier, als ich neulich da war, ich hatte meinen Hund dabei, der mich auf meinen Reisen häufig begleitet, und habe dann, als ich mit dem Restaurantinhaber abends gesprochen hat, und es sieht eigentlich aus wie eine Kantine in den USA, und habe gedacht, ich kann da eigentlich gar nicht reingehen als jemand, der nicht irgendwie orthodox aussieht und eher aussieht wie ein Tourist, wie ein Journalist, wenn ich reise mit Kamera und allem. Dann habe ich gesagt, kann ich überhaupt reingehen? Bin reingegangen, habe mich mit Leuten unterhalten und dann sage ich zwischendurch zu dem Rabbi, der da saß, tut mir leid, ich muss mich draußen um meinen Hund kümmern. Und da sagt er, bring ihn doch mit rein. Und dann habe ich den Hund mit reingeholt und wir haben am Tisch gesessen und dann war noch ein mittelalter Mann da, der ja im völlig traditionellen Look da saß, und da dachte ich, der ist kulturell so weit weg, den kann ich fast gar nicht ansprechen. Das Beste, was man in so einem Fall als Ethnologe macht, man setzt sich direkt mal dazu. Er hatte den schönen Namen Schachtel Feuerstein und war auf dem Weg zum Flughafen und wollte aber noch vernünftig essen, und zwar nicht irgendwas, was ihm nicht passt, sondern wollte koscher essen und war geschäftlich in Warschau unterwegs und flog gerade wieder nach Haus. Und wir haben uns dann den ganzen Abend noch total nett unterhalten über seine Sichtweise auf jüdisches Essen und jüdische Kultur. Und wenn man so einen Food Guide schreibt, dann sind es genau diese Bewegungen, diese Begegnungen, die einen ethnologischen, einen wissenschaftlichen Gewinn haben, die aber damit für die Forschung interessant sind, die aber auch einfach menschlich bewegend sind, weil wir dauernd über Grenzen springen und weil wir immer die Grunderkenntnisse oder die Grunderfahrung machen, alles, was ich an Stereotyp habe, als an Idee, was ich vorher habe, wird komplett widerlegt.
LoRa München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Von Admiral Bob hörten Sie Warm Vacuum Tube bei LoRa München. In dieser Sendung spreche ich mit Gunter Hirschfelder, Professor an der Universität Regensburg, über das Thema jüdische Küche. Ein Ergebnis seines Forschungsprojektes, die Publikation Food Guide Jüdische Küche, ist 2020 bei Hendrich und Hendrich, dem Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte, erschienen. Zu Beginn des letzten Teils dieser Sendung habe ich ihn nach der Entstehung dieser Publikation und der wissenschaftlichen Herangehensweise gefragt.
Dieser Food Guide ist eine Grenzlinie zwischen Wissenschaft und Populärwissenschaft und vielleicht auch einer publizistisch-journalistischen Arbeit. Er würde nicht den Tatbestand einer Dissertation erfüllen, vom Aufwand her schon, vom Schreibstil her eher nicht. Die Recherche ist auch eher hemdsärmlich, die muss man vor Ort machen, weil es dieses Projekt gar nicht erlaubt, sich jetzt ein halbes Jahr mit einer Stadt wie Warschau zu beschäftigen. Das müsste man vielleicht tun. Dieses Projekt ist aber durchführbar, weil man als Ethnologe dann eben diese Erfahrung hat in der Recherche, vor allem aber in der Esskultur. Und wenn ich in einem, wie gerade vorletzte Woche noch bei Rosensteins in Budapest sitze, bei dem fantastischen Timur Rosenstein mit seinem Lokal, von dem eigentlich keiner weiß, dass es jüdisch ist, außer die Leute, die drin sind. Von außen sieht man es nicht, steht auch in keinem Reiseführer so. Dann kann man, naja, zumindest mit der Erfahrung, die wir in Regensburg haben, als Leuten, die sich seit Jahrzehnten mit Ernährung in Europa beschäftigen, so eine Speisekarte auch dekonstruieren. Und was die Wissenschaftlichkeit anbetrifft, ich hatte hier meinen Freund und Kollegen Balázs Borzos dabei, der in der Ungarischen Akademie der Wissenschaft als Ethnologe arbeitet und als Folklorist arbeitet. Und alles, was der alte Rosenstein mir nicht sagen konnte und was ich selber nicht wusste, das konnte mir dann der Kollege Borzos erklären. Und so haben wir sozusagen diese Speisekarte gemeinsam dekonstruiert und wir haben gesehen, dass es unendlich viele interessante Verbindungslinien gibt, die man ziehen kann vom ostjüdischen Matzeballen bis zur bayerischen Leberknödelsuppe, weil es im Prinzip genau ähnliche Varianten sind. Und ich würde, Sie haben gerade eine steile These aufgestellt, ich stelle auch noch eine steile These auf, ich würde sagen, Leberknödelsuppe würde es ohne den jüdischen Matzeball gar nicht geben.
Das gefällt mir, ich mag Leberknödelsuppe.
Ja, und übrigens, ich war, als ich neulich im glattkoscheren Hanna war, in der Synagoge, neben der Synagoge in Warschau, die auch in Budapest, die auch zur Synagoge gehört, wo die Gemeinde ist, da habe ich einen Geschäftsmann getroffen, der sagt, ich habe eigentlich mit all diesen Sachen ganz wenig zu tun, aber ich bin jetzt einfach mal mit meiner Freundin hergegangen, weil ich einfach mal Lust hatte, irgendwie die Suppe meiner Kindheit zu essen. Die gibt's sonst nirgends, aber hier in der Synagoge bekomme ich sie. Und auch das war mit Augenzwinkern und Humor und nicht mit Verbissenheit. Und da haben wir auch wieder einen netten ethnologisch-kulinarischen Abend gehabt, an dem ich dann gerne die Leserinnen und Leser auch im Food Guide teilhaben lassen möchte.
Wenn ich partizipieren will von dem Forschungsprojekt, das heißt, dann schaue ich nach dem Food Guide.
Ja, wir können einmal auf die Seite der Universität Regensburg gehen. Da findet man einen Hinweis. Wir haben den Verlag Hendrich und Hendrich in Leipzig, der das in seiner Frühjahrsvorschau ankündigen wird. Wir haben, glaube ich, auch auf der Seite des Vereins 321 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland natürlich Hinweise auf unser Projekt. Und wir wollen natürlich auch weiterdenken und überlegen im Augenblick eine Online-Strategie, wo wir die Inhalte niedrigschwellig zur Verfügung stellen wollen, damit sie etwa auch im Rahmen einer europäischen Bildungsarbeit Niederschlag finden können und, wie gesagt, eine Art Demokratie- und Antisemitismusarbeit leisten können, auch über Deutschland hinaus, weil das die eigentliche Aufgabe ist, dass wir Europa demokratisch halten. Und dazu brauchen wir kommunizierbare Projekte, die zeigen, wie kulturelle Vielfalt auch aussieht und warum wir sie bewahren müssen.
Ja, das ist wirklich wichtig. Ich habe noch zwei kleine Sachen. Eine, haben Sie noch einen Tipp für München, wo ich mal essen hingehen soll?
Auch in einer Stadt wie München gibt es die Möglichkeiten, jüdisch zu essen. Da ist einmal Einstein, koscher Essen und Trinken am St. Jakobsplatz, ein glattkoscheres jüdisches Restaurant, das auch die jüdische Gemeinde beliefert und privates Catering anbietet, eben in der Altstadt. Daneben haben wir eher Küchen, die so ein bisschen Fusion-Küchen anbieten, die im Tel Aviv-Style sind, die damit jonglieren, die für Menschen aus diesem Umfeld interessant sind, vor allem aber für ein hippes, jüngeres Münchner Publikum, was weltoffen liberal ist und diese, ja, fast unreligiöse Tel Aviv-Kitchen probieren will, wie etwa das Meshugge oder das Nana oder das Nana Eat and Run oder das Neni oder das Einstein. Das sind eigentlich Restaurants, die wir fast überall haben oder ja, die wir zumindest in Köln oder in Düsseldorf oder in Berlin ganz stark haben, die aber die jüdische Küche inszenieren, die sie transformieren, wo wir auch keine traditionell aschkenasisch-osteuropäische Küche finden, sondern eben eine moderne israelische Fusion-Küche. Und wir haben hier auch eine angenehme Verschränkung eines deutschen, religiösen, nicht-religiösen, jüdischen und auch arabischen Publikums haben.
Das war die Sendung zum Thema Jüdische Küche bei Lora München. Verantwortlich für die Sendung ist Mike Große-Hering, der sich für Ihre Aufmerksamkeit bedankt. Ebenfalls bedanke ich mich herzlich bei meinem Interviewpartner, Herr Professor Gunther Hirschfelder. Alle Links und Hinweise zum Thema jüdische Küche finden Sie natürlich wie immer auf der Redaktionsseite, auf Kante genäht. Im Internet bei lora924.de. Sie können gerne Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jede Anregung. Folgende Musik steht unter Creative Commons Lizenzen. The Remixing Latino Blues von Wellman CC30BY, Human Race von Texas Radio Fish CC30BYNC, Warm Vacuum Tube von Admiral Bob CC30BY. Gerade hören Sie Hirondell von Popov BYSA30. Aus Zeitgründen musste ich leider alle Titel kürzen, aber Sie finden die Links zu der Musik auf meiner Redaktionsseite.